Willkommen bei Radio Evolve. Willkommen, Thilo, Thilo Hinterberger. Freut mich, dass du da bist.
Ja, hallo Mike.
Ja, schön, dich hier zu haben. Du bist Professor für angewandte Bewusstseinswissenschaften in Regensburg, bist Physiker, Neuro- und Bewusstseinswissenschaftler und beschäftigst dich unter vielen Themen auch mit dem Thema künstliche Intelligenz und wie das auch unser Bewusstsein verändert. Und wir hatten ja ein Gespräch im Kontext unserer Ausgabe zur Kraft der Demut, wo du darüber gesprochen hast, dass die KI uns vielleicht auch ja, Wege zu einer Demut eröffnet und das auch so in den Kontext gestellt von anderen Erkenntnissen, die uns ja auch unseren Platz nochmal neu haben sehen lassen und vielleicht von einigen auch als Demütigung wahrgenommen wurden oder gar narzisstische Kränkung. Kannst du da noch mal so einleiten, ein bisschen drauf eingehen, was du damit meinst oder ja, das noch mal so einfach einführend ansprechen, diese Demütigung?
Ja, ich meine, zunächst mal finde ich es einfach ganz wichtig, dass wir, und ich glaube, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, auch das ein bisschen zu erkennen, dass unsere menschliche Hybris, also wir haben eine unglaublich große, ja, ich möchte mal sozusagen einen Eindruck von Macht, den wir uns zuschreiben. Und das nicht zu Unrecht. Und das hängt vor allem eigentlich aber mit unserem Geist zusammen. Also unsere geistigen Fähigkeiten. Und das ist was, das eigentlich seit der, ja, sag ich mal, seit der Antike hat sich das so entwickelt, dass wir Menschen erkannt haben, dass unser menschlicher Geist, unsere Fähigkeiten dessen, was wir damit machen können, wir sollen uns die Erde untertan machen, im Prinzip zu so einer Einzigartigkeit, zu einem Gefühl der Einzigartigkeit des Auserwählten, unter allem Leben quasi Gehörenden, in uns verankert hat. Und das ist jetzt natürlich in den letzten Jahrzehnten mit den ganzen technologischen Entwicklungen, auch in unserer Informationsgesellschaft, wo quasi unsere geistigen Fähigkeiten ins ja Unermessliche oder Unvorstellbare von früherer Sicht aus gewachsen sind, noch sehr viel stärker, einfach hat sich das entwickelt. Und wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir einfach merken, dass die Macht unseres Geistes, unseres Verstandes im Prinzip so groß geworden ist, dass wir die Welt in so unglaublicher Weise umgestalten, wie wir es gar nicht mehr verantworten können. Und da setzt jetzt letztendlich die Entwicklung der künstlichen Intelligenz fast noch eins drauf, weil hier quasi noch etwas überhöht wird. Und ja, und ich finde einfach da diese Bewegung sehr wichtig, dass wir jetzt anfangen zu erkennen, dass wir ja in dieser Einzigartigkeit eben diese Demut nicht verlieren dürfen oder wiederfinden müssen, wahrscheinlich sogar. Und ich merke sogar nicht nur in der in der religiösen Tradition ist es entstanden, sondern das setzt sich auch im integralen Gedanken sogar fort, also in dieser Sichtweise, dass durch das menschliche Bewusstsein und dessen Fähigkeiten die Natur die Möglichkeit bekommen hat, sich selbst zu betrachten. Das ist ja auch so ein zentraler Gedanke, aber da wird der Mensch eben auch als etwas so Einzigartiges aufgrund seines Bewusstseins und seiner mentalen, geistigen Fähigkeiten quasi emporgehoben. Es schmeichelt uns und es gibt uns sehr viel Macht und gleichzeitig baut es halt eben diese Hybris auf. Und die Frage ist jetzt, wie können wir jetzt, ja, diese Hybris quasi wieder in eine würdevolle, demütige Haltung übertragen. Und da kommt die KI, sage ich mal, hat da einen interessanten Nebeneffekt. Und das ist jetzt das Spannende, dass einerseits natürlich durch die KI jetzt sagen, eine Bedrohung da ist, dass das Ganze noch viel großartiger wird. Und gleichzeitig aber erkennen wir Menschen plötzlich, oh, Intelligenz ist ja gar nicht von unserem menschlichen Bewusstsein abhängig. Intelligenz ist etwas, das plötzlich externalisierbar ist, das plötzlich irgendwo uns ersetzen könnte. Und das ist eine Form von Demütigung, die da quasi entsteht. Und das wird uns jetzt in vielfacher Weise, wird uns jetzt das gezeigt, dass eigentlich unsere menschlichen Fähigkeiten durch Maschinen ersetzbar sein können. Und die Frage ist jetzt sozusagen, ja, wer sind wir denn noch als Menschen? Und viele Menschen verkraften das nicht so einfach. Und deswegen habe ich beobachtet, dass gerade in der Diskussion über KI so unglaublich viel Wert gelegt wird, dass die KI ja das und das und das noch nicht kann. Nur um sich selbst zu retten, nur damit wir uns sozusagen in unserem Wert dieser Einzigartigkeit quasi ja bestätigt fühlen. Und gleichzeitig ist aber diese Demütigung etwas, das auch als narzisstische Kränkung interpretiert werden kann. Und da habe ich eben jetzt mal drüber nachgedacht und gemerkt, oh hoppla, es gibt jetzt sogar ganze 7 narzisstische Kränkungen, die quasi die KI hervorgebracht wird. Ich weiß nicht, soll ich sie kurz aufzählen?
Naja, vielleicht steige ich da kurz mit ein, weil ich finde das
Ja.
spannend, weil gerade auch in dem Kontext, wie du das sagst, also diese ersten drei Kränkungen sind ja diese mit Kopernikus, ne, dass wir gesehen haben, wir sind nicht das Zentrum des Universums, ne,
Genau, das hat ja Freud eigentlich, hat ja diese 3 Kränkungen der Menschheit eigentlich aufgebracht.
und die zweite dann mit Darwin und der Evolutionstheorie und dass wir eben nicht direkt irgendwie von Gott abstammen, sondern eben Teil der Evolution sind und dann mit der tiefen Psychologie selber, dass wir eben auch unser Unbewusstes nicht so kontrollieren können und da also ein ganzer Bereich ist, den wir nicht so verfügbar haben. Interessant finde ich dabei, aber gleichzeitig, weil du das angesprochen hast, dass das so Kränkungen sind und das kann ich so nachvollziehen, weil es immer wieder unseren Platz im Ganzen neu verortet. Gleichzeitig spricht es aber auch für die Besonderheit des menschlichen Geistes, dass er diese Erkenntnisse gefunden hat. Also gleichzeitig hat der menschliche Geist oder in der geistigen Entwicklung diese Dinge auch erkannt. Das finde ich auch eine interessante
Stimmt.
Paradox. Also
Also
sozusagen,
ja, Sie.
wir haben uns immer wieder neu relativiert und dann, wenn wir jetzt zu KI kommen, kann man ja sagen, ja, das ist auch ein Zeichen der Größe des Menschen, weil wir haben sie kreiert, ne? Also wir haben die KI sozusagen, ne, programmiert und haben die ganzen technologischen Voraussetzungen dafür geschaffen. Also eigentlich könnte man es auch so sagen, ja, die KI ist eigentlich, wie soll man sagen, ein Zeichen dafür, was für eine besondere Spezies wir sind, weil niemand anders würde auf die Idee kommen, sowas oder
Sowas,
hätte
ja,
die
sowas zu
Kraft.
entwickeln. Ja, und gleichzeitig ist auch die Erkenntnis dieser Kränkungen eigentlich selbst, sage ich mal, schon eine Würdigung unseres menschlichen Geistes. Das heißt also, dass wir die Fähigkeit haben, tatsächlich uns einzuordnen in diesen Bezug. Also uns selbst auch darin würdevoll einzuordnen. Das heißt also, wir müssen diese Kränkungen gar nicht als Erniedrigung empfinden, sondern die Frage ist, wie können wir sie mit Würde tragen? Und ja, das ist, glaube ich, jetzt die Aufgabe, die es jetzt gerade der KI oder mit der KI jetzt eben gilt, weil da haben wir jetzt zum Beispiel als 4. Kränkung eben diese intellektuelle Kränkung. Also, dass wir plötzlich merken, Intelligenz ist nicht menschlich einzigartig. Und das ist sowas, da hört man dann als Abwehrreaktion ganz, ganz häufig, ja, aber die KI simuliert ja nur. Und dieses Argument greift sehr viel zu kurz. Weil wenn wir das als Simulation werten, dann müssen wir all das, was unser neuronales System Gehirn macht, auch als Simulation werten. Weil die Prinzipien, auf denen das beruht, sind sehr ähnlich. Nur sind da natürlich noch graduelle Unterschiede in der Hardware. Das heißt also, sagen die, der Vernetzungsgrad im Gehirn ist noch sehr viel größer und komplexer. Das heißt, die Netzwerke sind nicht ganz so, ja, sind sehr viel rekurrenter, also rückgekoppelter in ihrer Weise im Gehirn. Und das heißt, da hat sich eigentlich auch sehr viel mehr an Komplexität noch gebildet. Und andererseits sind wir mit der KI erst am Anfang. Ja, das heißt also, unsere Computer sind gar nicht dafür geeignet, eigentlich ursprünglich, um wirklich Netzwerke zu simulieren. Wenn wir jetzt in den nächsten Generationen von Computern eben die nicht linearer, sondern wirklich als Parallelrechner von Grund auf konzipieren, wie das ja auch vielfach jetzt schon gemacht wird in den KI-Prozessoren, dann wird das immer ähnlicher, diesem System. Und da merkt man dann, dass die intellektuellen Fähigkeiten einfach ja, unseren menschlichen Fähigkeiten immer mehr gleichkommen oder sie sogar übersteigen. Also wir sind schon teilweise eben an so einer Superintelligenz dran. Auch wenn es immer noch Bereiche gibt, in denen das nicht passt. Aber ich habe zum Beispiel jetzt in Stuttgart haben sie jetzt ein Multi-Agenten-System entwickelt, das einen ganzen Wissenschaftler ersetzen kann. Und ein Wissenschaftler ist ja im Prinzip so ein bisschen das Komplexeste, was man mit dem Geist machen kann. Also Forschung zu betreiben, ist quasi die Grenzen des Wissbaren zu erweitern. Und ein KI-System, das sozusagen wissenschaftliche Fragestellungen selbst entwickeln kann, die selbst eine Hypothesen generieren, dann Versuchsdesign entwickeln, diese zu testen, dann das Ganze auszuwerten, die Ergebnisse grafisch darzustellen, eine Publikation zu schreiben und das Ganze dann quasi zu veröffentlichen. Das ist das, was sozusagen dieses System selbstständig machen kann. Ja, das heißt also, ich kann warten drauf, dass in den nächsten paar Jahren wir dann damit ja irgendwo sogar ersetzbar wären, wenn das Ganze so. Also es hat aber natürlich ein großes Gefahrenpotenzial. Also ich merke selbst, wie ich da Angst kriege. Also nicht um mich, sondern um das Unberechenbare, was darin geschieht. Und diese Angst, die darf man aber jetzt nicht verwechseln. Also diese Angst vor der Unberechenbarkeit, die ist sehr berechtigt, glaube ich. Weil das Ganze hat ein hohes Gefahrenpotenzial. Es ist ein Riesenexperiment, die KI, von dem wir nicht wissen, wohin das uns am Ende führen wird und ob es uns überhaupt zum Überleben dienen wird oder im Gegenteil. Und die dürfen wir jetzt aber nicht verwechseln mit dieser narzisstischen Kränkung. Ich glaube, dass wir das irgendwo gut auseinanderhalten müssen. Das heißt, die KI, die darf intellektuell gut sein. Wir werden dadurch nicht weniger. Es wird uns da an nichts mangeln. Das Problem ist nur, was macht die? Ist sie dem Leben dienlich? Und das ist aber eine andere Frage. Genau. Aber eben, da haben wir jetzt diese intellektuelle Kränkung.
Und vielleicht können wir da noch einen Moment bleiben, weil
Ja.
ich finde es spannend, weil es ja auch immer, also ich finde, da wird ganz schnell auch mit so Begriffen gearbeitet, eben wie Intelligenz, ne? Also ich habe mal das Gefühl, da muss man erstmal richtig einen Moment innehalten, von welcher Intelligenz sprechen wir ja? Weil es gibt ja noch eine andere Kränkung oder nicht Kränkung, Erweiterung würde ich vielleicht sagen. Gerade beim Thema Intelligenz, wir hatten ja auch die Ausgabe zu der neuen Biologie. Da gibt es ja auch in die
Ja.
andere Richtung, sage ich mal, ins Natürliche, auch die Erkenntnis, dass eigentlich das Lebendige bis hinunter zu Zellen auch Formen von Intelligenz zeigt, obwohl man dann, da ist auch die Frage, kann man jetzt, ne, sind jetzt Zellen intelligent, weil sie auch ne, bestimmte Zeichen von Agency oder Selbstwirksamkeit zeigen. Und so kann man da von Intelligenz sprechen. Und dann genau die Frage, kann man dann eigentlich von Intelligenz sprechen, wenn eben solche Systeme diese Muster erkennen und all diese Prozesse ausführen können, die du jetzt angesprochen hast. Also es ist ja wirklich beeindruckend, ne? Und dann ist für mich die Frage, ja, eigentlich müsste man auch diese ganzen Begriffe wie Intelligenz noch viel weiter ausdifferenzieren und erweitern hinein ins Natürliche, ins Biologische und hinein ins Technologische, weil offensichtlich zeigen diese Systeme ja eine Form von Intelligenz. Also was du jetzt da angesprochen hast von diesem Wissenschaftler und selbst wenn man ein bisschen mit ChatGPT sich unterhält, da denkt man, wow, ne, was kommt einem da entgegen? Ne?
Und ich glaube, das ist so die wichtige Erkenntnis, die uns heutzutage gerade wirklich weiterhilft, zu sehen, dass Intelligenz auf vielfache Weise realisiert werden kann. Die Intelligenz des Lebens, also das Leben selbst, ist unglaublich intelligent. Und die Art und Weise, wie das implementiert ist, entspricht eben auch wieder einer Art Vernetzungs, ja, also das ist eine, das ist sozusagen eine Intelligenz, die auf diesem Vernetzungssystem heraus des Lebens entsteht. Das heißt, Zellen sind miteinander in Verbindung, tauschen Botenstoffe aus, es gibt chemischen Austausch, es gibt Austausch von elektrischen Feldern, es gibt sozusagen, alles ist miteinander in irgendeinen Austauschprozess, in einen komplexen, sage ich, verwoben. Und solche Systeme werden sozusagen bergen das Potenzial von Intelligenz in sich. Ja, deswegen ist es eigentlich sehr schön, dass wir jetzt diese natürliche Intelligenz damit auch erforschen können, mit diesem Gedanke und ganz anders auf die Biologie blicken, nämlich nicht mehr strukturell, wo wir immer uns die Materie angeschaut haben, sondern auf der Informationsebene zu schauen, ja, was wird da eigentlich ausgetauscht? Wer gibt wem was? Das ist die. Und aus diesen Austauschprozessen, also in dieser Dynamik des gegenseitigen vernetzten Austauschs, in dieser Dynamik entsteht Intelligenz. Und die Intelligenz braucht aber das Substrat quasi, um verankert zu sein, um eine Stabilisierung zu finden. Und das finden wir eben in den kleinsten Lebensprozessen wieder. Und wir finden es im neuronalen Systemen wieder. Und das Interessante jetzt ist, dass das neuronale System, also unsere neuronale Intelligenz nenne ich das, dass die scheinbar sehr gut entkoppelt ist von dieser natürlichen Intelligenz, die darunter liegt. Das heißt, das, was die Neuronen machen, über elektrischen Austausch, über Nervenzellen, ist eine ganz eigene Domäne. Und wir merken es daran, dass es uns mit unserem Bewusstsein normalerweise nicht gelingt, in die Lebensprozesse, die darunter liegen, hineinzublicken. Das heißt, alles, was wir wahrnehmen mit unserem Bewusstsein, wird neuronal übersetzt. Also egal, ob wir Wärme, Kälte fühlen, ob wir alle Gefühle, die wir auch für unseren Körper haben, ob was angenehm, unangenehm, sonst irgendwie, wie sich der Körper anfühlt, das wird alles irgendwo ins Neuronale übersetzt und da wird es sozusagen, kommt es uns zu Bewusstsein. Wenn wir eine Wunde haben, unser Immunsystem zum Beispiel, ist ein völlig, sage ich mal, autonomes System, in das wir keinen Einblick haben. Wenn wir eine Wunde haben, wir machen einen Verband dran und wissen nicht, dass sie heilt. Und es tut sich ganz von selbst. Und dann ist sie verheilt, ohne dass wir da einen Einblick da haben, gehabt haben. Manchmal spüren wir das Kribbeln, manchmal spüren wir den Schmerz.
Ja, vielleicht ist das aber auch, denke ich gerade, auch nochmal sprechende Besonderheit des Menschen an, weil wir, ich kann es so nachvollziehen, wie du das ansprichst, gleichzeitig sind wir ja auch sind wir auch beides in einem, ne? Wir sind Körper, wir haben einen Körper und diese Wechselwirkung, also diese ganzen Sachen, wenn wir von Intelligenz des Lebendigen sprechen, die ist natürlich in der Natur und in Pflanzen und Tieren, aber auch in uns. Wir sind ja auch ein Tier. Und also das läuft ja auch gleichzeitig mit. Und diese Interaktion zwischen Bewusstsein und Körper, auch, ne, wie die Geisteszustände aufs Immunsystem wirken. Und ich meine, es gibt ja einen ganzen, ne, Neuroimmunologie und Psychosomatik und natürlich in allen spirituellen Traditionen oder Übungsformen, Qigong, Tai Chi und alles, all diese Dinge, Yoga, das wirkt, und selbst Meditation wirkt ja alles darauf hin, dass diese Systeme eben auch vernetzt sind, ne? Und nicht einfach
Ja.
das eine auf dem anderen so drauf sitzt, sondern sich irgendwie doch auch
Aber es ist spannend. Es ist spannend, der Prozess, wie es wirkt. Denn wir müssen an einer bestimmten Stelle, müssen wir sozusagen die Kontrolle aufgeben und es wirken lassen. Das heißt, alle Heilung, die wir mental vorbereiten vielleicht, wo wir sagen, ja, okay, wir schaffen in unserem Bewusstsein jetzt eine Bedingung vielleicht dafür, geschieht aber auf einer unbewussten Ebene. Wir müssen es geschehen lassen. Und ich glaube, das ist auch Teil dieser Demut, die unser Bewusstsein dem Leben gegenüber zeigen muss, damit das Leben selbst sozusagen wirken darf. Also wir sind nicht wirklich allmächtig mit unserem Bewusstsein. Das ist das, was ich meine. Wir haben gelernt, dass wir mit unserem Bewusstsein ganz viel gestalten können. Wir können die Welt umgestalten, wir können alles Mögliche organisieren, wir können tun. Sie hat da eine Wirkmacht nach außen. Aber auf diese Lebensprozesse, die können wir vorbereiten mit unserem Bewusstsein. Und dann vollziehen sie sich. Das heißt, es braucht eigentlich, um wirklich in uns Leben ermöglichen zu können, braucht es diese Demut. Und das ist die Würde, die in uns steckt, die steckt in dieser Haltung sozusagen in dem Leben drunter. Die haben wir nicht aufgrund unseres Geistes, sondern unsere Würde als Mensch steckt in der Eigenständigkeit, dieses verborgene Wunder, lebendig zu sein. So würde ich das ausdrücken.
Ja, sehr schön. Und ich meine, was ja da angesprochen ist, ist vielleicht auch, das ist vielleicht da drin in all diesen anderen Demütigungen oder Kränkungen. Und das hat ja dann auch wieder ganz stark mit unserem kulturellen Moment zu tun und auch mit unserem Bewusstsein, was ja da auch sozusagen vielleicht losgelassen werden will, ist ein getrenntes Ich-Bewusstsein. Weil das, was du gesagt hast, ich kann gestalten. Und ich kann das und das tun und ich kann die Natur untertan machen, das hast du ja am Anfang gesagt, ne? Und das wir individuell und als Kultur haben ja eine ganz starke Haltung, dieses kontrollierenden, machbaren, berechenbaren, also dass wir sozusagen der Ausgang von allem sind und unsere Intelligenz, die wir jetzt aus der heraus wir die Welt gestalten können, was du ansprichst, ist ja dann mehr auch eine Öffnung dazu, dass wir immer schon eingewoben sind in das Lebendige und daraus dann entstehen und dann sozusagen auch die geistigen Fähigkeiten, die wir nun mal haben, auch sozusagen zum Wohle des Ganzen, sage ich jetzt mal so zum Ausdruck bringen können.
Und da komme ich jetzt wieder ein Stück weit zurück auf das, was ich vorher gesagt habe, diese Trennung zwischen der neuronalen Ebene, die quasi auch unserem Bewusstsein zukommt. Das heißt also die neuronale Intelligenz ist die Beheimatung auch unseres Bewusstseins oder eigentlich ist die unser Bewusstsein die Beheimatung des Geistes, dieser geistigen Fähigkeiten. Und dann eben diese Trennung zum Leben und was dadurch passiert ist. Und ich glaube, dass das sozusagen fast so ein bisschen das Grundproblem des Menschseins ist, dass indem sich die neuronale Intelligenz als unabhängig, autonom erleben kann, Und das ist eine Grundeigenschaft auch unseres Bewusstseins. Wenn Bewusstsein sozusagen nicht über Sinne, über den Körper quasi gefüttert wird und diesen Zusammenhang sozusagen erlebt, Verkörperung erlebt, dann ist die Natur des Bewusstseins so, dass es sich frei, unabhängig, eigenständig und auch ewig und unbegrenzt erlebt. Das ist sozusagen die Grundeigenschaft unseres oder überhaupt von Bewusstsein als Kategorie. Und dass die natürlich aufgrund von einer neuronalen Interaktion entstehen kann, macht dann eher deutlich, dass diese Autonomie eine Illusion ist. Aber diese Illusion wird uns eigentlich ständig auch vor Augen geführt, indem wir doch erkennen, dass sobald wir einschlafen, unser Bewusstsein verschwindet. Das heißt, wir sind nicht ewig. Wir nehmen trotzdem keine Grenze wahr. Also es ist sozusagen das Einschlafen ist nicht so, dass wir die Grenze zum Unbewusstsein wahrnehmen, sondern es verschwindet einfach. Und diese Autonomie, die wird eben ja durch unsere Sinne hier verankert. Aber ich glaube, dass sogar die ganzen spirituellen Überzeugungen, die über die Ewigkeit des Bewusstseins und diese all ja, dass die eigentlich aus dieser grundlegenden Illusion dieses Phänomens Bewusstsein entstehen. Das heißt also, wenn wir jetzt auch, selbst wenn wir wenn wir glauben, dass sozusagen nach dem Tod was übrig bleibt, ich würde mal sagen, ich glaube nicht, dass es das Bewusstsein ist, es ist was anderes. Also wenn wir jetzt den Begriff Seele fassen wollen, glaube ich, es ist nicht Bewusstsein, sondern es ist etwas anderes, was dann vielleicht wieder zu Bewusstsein kommen kann. Aber zu sagen, nicht diese Verwechslung zu betreiben, nur weil wir den Eindruck haben, dass Bewusstsein so unabhängig ewig ist, dass es deswegen das sein muss. Also es
Ja.
hat ja.
Ja, ich finde es spannend, weil ich meine, es gibt natürlich auch die auch ansprichst, ne, diese meditativen Erfahrungen, jetzt reinen Bewusstseins, wie immer man das dann fasst und so. Aber es ist ja auch eine Erfahrung, dass sozusagen auch wenn alle gedanklichen Prozesse oder Verarbeitungsprozesse zum Erliegen kommen oder irgendwie zumindest in den Hintergrund treten, dass dann eine Bewusstheit ist. Und nun kann man natürlich sagen, das ist einfach eine Einbildung, dass das sozusagen etwas ist, was jetzt diese Prozesse oder vielleicht die körperliche Existenz auch übersteigt oder tiefer ist als das. Oder man könnte auch sagen, vielleicht gibt es eben auch, hat das Bewusstsein auch graduelle Abstufungen
Ja,
sozusagen.
aber das ist jetzt ganz wichtig, dass es eben keine Einbildung ist, sondern das, was ich mir einbilde, sind die Aussagen darüber. Das heißt, das, was ich daraus folgere. Das heißt, dass ich erlebe, dass mein Bewusstsein was Großes ist, was Verbundenes ist. Das ist Fakt. Das ist mein Erleben. Das ist die Wirklichkeit, die ich zur Verfügung habe. Die Frage ist, wie interpretiere ich das? Was mache ich daraus? Wie baue ich da ein Weltbild darauf? Und ich glaube, bei dem sich da ein Weltbild draus bauen, da fangen die Illusionen an.
Ja, und gleichzeitig könnte man sagen, auch ein Weltbild, was diese Erfahrung nicht für relevant sieht oder als Illusion, baut auf eine andere Weise auf Illusionen auf. Also sozusagen, diese Erfahrungen würden ja jetzt, ich meine, es gibt diese ganze Forschung zu unterschiedlichen Bewusstseinszuständen und man hat die versucht auch, ne, darzustellen und da gibt es schon wissenschaftliche Annäherungen, ne? Aber gleichzeitig würden wahrscheinlich doch viele, ja, materialistisch gestimmte Wissenschaftler sagen, ja, das ist einfach eine innerpsychische Einbildung, dass man da halt sich so erfährt, so. Und oder halt man sich sozusagen als unsterblich erfahren will, weil man mit dem Tod nicht zurechtkommt oder was auch immer. Also es ist eine spannende Frage, was, also worauf wir eigentlich ein Weltbild aufbauen, weil in jede Richtung kann man da schnell in Illusionen kommen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen, also ist momentan auch da natürlich die, ja, sage ich mal, die Demut eine ganz wichtige Haltung, in dem zu erforschen. Und ich glaube eben, wenn wir uns da nicht täuschen lassen wollen, dann müssen wir offen bleiben in jegliche Richtung. Und dann müssen wir es verkraften, dass jetzt, sage ich mal, ja, dass es eben auch andere Erkenntnisse dann gibt, eben wie dass unsere Intelligenz eben nicht auf dem Bewusstsein basieren muss. Gell? Die wichtige Frage ist ja dann auch, also das geht ja dann noch weiter, wenn wir jetzt nach Bewusstsein fragen, und Bewusstsein ist für mich quasi die Endoperspektive dessen. Intelligenz ist etwas, das ist externalisierbar. Intelligenz ist letztendlich ein Prozess, der ist nach außen messbar, denn das ist sozusagen ein Resultat auch eines Informationsverarbeitungsprozesses. Dagegen Bewusstsein ist die Innenperspektive. Und was es braucht, damit so ein Bewusstsein dann quasi entsteht, so also diese Endoperspektive, das ist ja gerade die große Frage. Auch die große Frage ja, verschiedenen Bewusstseinstheorien, die da alle bestimmte Bausteine dazu liefern, gerade. Also es ist eine sehr spannende Zeit, in der wir da gerade leben. Und ja, was wollte ich jetzt sagen? Wenn wir diese Endoperspektive quasi, ja, na, jetzt habe ich den Faden verloren, da war nämlich was, worauf ich raus wollte. Genau.
Ja, aber ich finde es spannend, vielleicht kommt es ja wieder, diesen Bezug zwischen dieser inneren Perspektive und dem, was wir auch externalisieren können. Und gerade in Bezug mit künstlicher Intelligenz hängt es ja auch total zusammen, ne? Also manche bezeichnen ja auch die KI so ein bisschen als Spiegel unseres Bewusstseins, ne, weil wir natürlich auch, also so wie wir die KI gestalten und was wir mit ihr interagieren und wozu wir sie nutzen, ja auch ein Ausdruck ist unserer Werte, unserer dessen, was uns wichtig ist. Und ich frage mich, wie, also in dem Sinne ist die KI auch eine Aufforderung eigentlich, diese Innenperspektive zu verfeinern und auch zu vielleicht sogar reifer werden zu lassen, was wir eigentlich mit unserem Bewusstsein in die Welt bringen wollen oder wie wir uns eigentlich als bewusste Wesen verhalten wollen in einer Welt, ne, dieser ausgebreiteten Intelligenz ins Natürliche und ins Technische. Und doch sind wir als Menschen da doch irgendwie auch so ein Schnittpunkt, von dem ganz viel ja, ich sag mal, abhängt, wie sich das dann gestaltet, so.
Ja, und die Frage ist eben, was hat denn alles Innenperspektive? Weil die KI macht jetzt sozusagen, sage ich mal, spiegelt unsere Intelligenz wider, spiegelt unsere geistigen Fähigkeiten, also sozusagen das, was wir damit machen, wider. Aber nicht das Bewusstsein. Okay. Und das andere ist aber, dass es in unserem Bewusstsein werden quasi diese wird die Intelligenz lebendig. Also sie wird in uns quasi dann erfahrbar zur Erfahrung. Und das ist eben genau die Frage, was braucht es, dass sowas zur Erfahrung werden kann? Und wir fragen uns jetzt natürlich, okay, warum ist jetzt KI oder wir sagen, dass KI nicht bewusst ist? Und wenn man die KI fragt, dann behauptet sie das auch immer, dass sie nicht bewusst sei. Aber sie hat das auch so gelernt, das von sich zu behaupten. Also das ist ein bisschen eine ganz schwierige Sache, weil das nämlich in der Natur der Endoperspektive liegt, dass man es von außen nicht entscheiden kann, ob etwas bewusst ist. Und wenn wir jetzt in das Leben, in die Lebensprozesse, in die natürliche Intelligenz des Lebens reingehen, dann ist auch da die Frage, sind denn diese Lebensprozesse, haben die eine Innenperspektive? Welche Rolle spielt die Subjektivität in einzelnen Zellen, in Organen? Gibt es da sozusagen, ist diese Intelligenz vielleicht auch mit einer Innenperspektive versehen, die wir dann so etwas wie Protobewusstsein nennen könnten? Und das ist natürlich was, was sehr schwer zu erforschen ist überhaupt, weil letztendlich wir diesen kategorialen Sprung von der Exo, und Wissenschaft ist immer exoperspektivisch, in die Endoperspektive nicht machen können. Das heißt, wir werden es eigentlich so nicht rausfinden. Also sehr, sehr, sehr spannend. Und gleichzeitig bin ich gerade dran, tatsächlich so eine, fange ich gerade so eine Ahnung darüber zu bekommen, dass diese Subjektivität, diese subjektive endosystemische Ebene der Intelligenz des Lebens unter Umständen sogar die Triebfeder für Lebenskraft an sich sein könnte. Das heißt also, wenn wir unser eigenes Bewusstsein uns mal anschauen und spüren, dass wenn wir etwas tun wollen, was wirklich unserem Leben dient, dann ist es Genuss. Das ist eine Bewusstseinsqualität. Also ich esse, weil ich Hunger habe, einerseits. Das ist ein innerer Zustand, der sich anfühlt und der dann den Handlungsimpuls gibt. Und wenn ich dann was auf dem Teller habe, was mir schmeckt, dann genieße ich es, was dazu führt, dass ich weiter esse davon, bis dann eben ein Sättigungsgefühl kommt, aber auch wieder als Impuls, also der sozusagen in diesem Endosystem, also sozusagen das Subjektive ist. Das heißt, so könnte es sein, dass eigentlich Leben an sich die Triebkraft, also den Trieb des Lebendigseins aus dem Endosystem, aus der Subjektivität schöpft. Und in dem Sinne wäre dann eine Art, und jetzt muss ich in Anführungszeichen Bewusstsein sagen, sozusagen etwas Grundlegendes für das Leben. Aber wir müssen sehr aufpassen mit dem Begriff Bewusstsein, ob das noch Bewusstsein ist. Ich würde es zunächst mal eben lieber Subjektivität nennen, aber es spielt sich in der Domäne des Bewusstseins ab. Es ist die gleiche Kategorie. Nur ist es nicht diese Spiegelung, die wir als Bewusstsein, unser menschliches Bewusstsein hat die Eigenschaft, dass es Welt spiegelt. Das muss es nicht sein, sondern es fühlt sich an. Es muss noch nichts spiegeln, sondern es muss einfach sozusagen integrieren das Sein, also sozusagen die Zustände informationell integrieren und dieses subjektive, quasi endoperspektivische Erleben, das daraus wird, das könnte die Kraft, um den Lebensprozess weiter in Gang zu setzen. Das ist also im Prinzip organisierte Information, also eine Selbstorganisation von Informationsprozessen, die vielleicht das Subjektive brauchen. Das ist so eine Hypothese, die ich gerade irgendwie gerne oder überlegt, wie man die auch prüfen könnte.
Naja, ich finde es spannend, weil irgendwie auch diese, also diese Erweiterung, die wir vorhin auch angesprochen haben, ins Biologische, die hat ja auch damit zu tun, eben dort auch Subjektivität zuzulassen, ne? Oder ich meine, und da gibt es ja doch durchaus so Forschungen. Ich meine, bei Tieren würden wahrscheinlich die meisten das durchaus bestätigen, aber auch diese Forschung mit Pflanzen oder eben noch einfacheren Lebensformen, die ja, wenn man sozusagen sieht, dass die scheinbar doch auch aus einem eigenen Antrieb in irgendeiner Form, natürlich aus der Vernetzung und in bestimmten Bedingungen sozusagen handeln oder sich ja, eben etwas tun oder gestalten, in dem Sinne, dass es da nicht so abwegig ist, von Subjektivität oder einem innerlichen, ja, wie soll man sagen, innerlichen Wollen oder einer innerlichen Anwesenheit irgendwie zu sprechen. Und das bricht ja dann durchaus auch so, durchbricht auch wieder so eine menschliche Hybris, ne? Dass es uns vorbehalten ist, wir haben das, diese bewusste Innerlichkeit und ja, noch, ich meine, früher hat man das Tieren abgesprochen, sagen, das sind einfach irgendwelche Maschinen und wenn die schreien, dann sind das halt viele Quietschen von einer
Ja, man
Maschine.
hat es immer in die Triebhaftigkeit entwertet, gell? Oder ja, dabei also ist anzunehmen, dass Tiere genauso bewusst sind wie wir Menschen, also zumindest eben in diesem neuronalen Systemen steckt einfach das Potenzial dieser Bewusstwerdung in dieser Weise eben drin. Die Frage ist natürlich jetzt, wie das dann bei Pflanzen dann zum Beispiel aussehen könnte oder wenn man den ganzen Wald nimmt, der ja in sich vernetzt ist und ob dann so ein vernetztes System tatsächlich eine Form von Subjektivität hat. Nur müssen wir aufpassen, diese Subjektivität, die jetzt zum Beispiel in so einem Wald steckt, da die Austauschprozesse ja doch sehr träge sind, also sie sind ja nicht quasi auf diesen Kilohertz gepulsten, eng gepackten Neuronen, sondern es ist ein ganz großes, weites System, das über Ionentransport quasi sich langsam über Flüssigkeiten und Botenstoffe austauscht, ist anzunehmen, dass diese Form von Bewusstheit, die so ein System haben könnte, auf einer anderen Zeitskala liegt. Dass die nicht einfach, ja, so schnell denkt wie wir, sondern dass da was ganz Träges quasi da ist, das wir gar nicht ankoppeln können, weil wir auf dieser Zeitskala nicht arbeiten. Die können wir nie nachvollziehen. Ja, also es ist eine schwache Übersetzung, die wir, oder, nee. Ja.
Ja, ich finde es spannend, weil ja, weil es gibt ja auch diesen Ausspruch, wie ein Berg denkt und so. Und vielleicht braucht es eben eine unglaubliche Erweiterung auch von dem, wie man das fassen kann, ne? Der Berg ist natürlich kein Subjekt in so der Form, wie wir uns das vorstellen, aber gleichzeitig hat er auch eine eigene Gestalt und ist ein eigenes System und hat auch eine eigene Anwesenheit. Und vielleicht ist es ja auch noch so ein Übergang zu einem anderen Bereich, der jetzt auch immer mehr gerade im Zusammenhang mit der KI auch so in die Frage kommt, auch der ganze emotionale Bereich, ne? Weil diese Verbindung zum Lebendigen, die ist ja nicht nur einfach, weil man irgendwie jetzt gedanklich oder weil wir uns jetzt sozusagen forschend vorstellen können, ja, ein Tier kann auch Schmerz empfinden und möchte sich freuen, ne? Oder hat trauert, wenn Familienmitglied oder eben jemand stirbt, ein anderes Tier, das mit dem es nah war und so, da ist ja ein ganzer Bereich, dass wir das auch spüren können, ne? Also dass da auch ein Gefühls, also diese ganze Verbundenheit, und das ist ja gerade auch heute, ne? Diese ganze Versuch oder dieser ganze Impuls, sich wieder mit dem Lebendigen zu verbinden und sich als eingewoben zu empfinden, das ist ja nicht allein ein Intelligenzprozess, so ist vielleicht ganz gut, sollten wir mal machen, sondern es ist auch ein emotionaler Prozess, um zu merken, ja, wir existieren eigentlich auch in so einem Austausch und Tiere, wir können auch fühlen, ne? Ich meine, jeder, der irgendwie einen Hund oder eine Katze hat, der kann das irgendwie auch, weiß das, dass man das fühlen kann. Also das spricht ja auch ganz viel dafür, dass wir da auch in einem gefühlsmäßig
Was
viel
jetzt
tiefer
die,
verbunden sind.
ja, was die KI jetzt natürlich sehr gut kann, ist, weil wir unsere Gefühlswelt, sage ich mal, sehr gut in Worte gefasst haben und sehr viel darüber geschrieben haben, kann die KI jetzt mit unseren Gefühlen auch sehr gut umgehen. Und das führt eben dazu, dass man eben, sage ich mal, auch therapeutische Gespräche, auch tief emotionale Gespräche führen kann mit der KI, dass die KI unsere Gefühle, sage ich mal, so gut oder mit ihnen so gut über Worte ja, spielen kann, dass wir uns darin wiederfinden, dass wir sozusagen darin auch tiefe, wieder emotionale Erfahrungen machen können. Das heißt, ich glaube, es geht wirklich über diesen Transfer unserer Gefühlswelt in die verbale Ebene, die dann quasi wieder auf uns zurückgespiegelt wird. Und ja, das ist eben, und da sehen wir, dass ja im Prinzip auch ja, KI-Systeme, KI-Therapeuten einfühlsamer sogar noch wirken können als menschliche Therapeuten. Und da gibt es ja auch Studien dazu, die jetzt einfach zeigen, ja, wie das zum Teil überlegen ist, sogar unser menschlichen Einfühlungsvermögen in Anführungszeichen. Und das bezeichne ich als diese emotionale Kränkung, dass wir in unseren Gefühlen, also dass die jetzt plötzlich quasi gespiegelt werden. Und was wir daraus lernen können, ist eben genau das, dass unsere Gefühle, dass wir ein Bewusstsein dafür bekommen, auch wenn wir mit anderen Menschen reden, dass die Art und Weise, wie sie verbal mit Gefühlen umgehen, dass das einfach mit uns etwas macht, dass wir einfach uns im Klaren sind, wie viele Übersetzungsschritte da sind, wenn sozusagen eine tiefe Empfindung von mir über Mimik, Gestik, Worte quasi übertragen wird ins Außen und dann von dem Gegenüber quasi wieder auf mich zurückspiegelt. Und dieses Bewusstsein, auch für im Therapeutischen nennt man das ja Übertragung und Gegenübertragung, was ein ganz wichtiges therapeutisches Werkzeug ist, das man kennen muss, um zu unterscheiden, was die eigenen Anteile sind und die vom Gegenüber. Aber im Austausch mit der KI, was jetzt wir alle machen, sind wir eigentlich zu dieser Bewusstheit aufgefordert, uns klar zu werden, was ist Spiegel, und auch die Zuschreibung zu unterscheiden. Wenn ich etwas Tiefes fühle, weil die KI etwas gesagt hat, muss nicht die KI das erlebt haben. Aber wenn ich etwas fühle, etwas Tiefes, weil jetzt ein anderer Mensch mir was gesagt hat, muss auch nicht der andere Mensch das unbestimmt so empfunden zu haben. Und trotzdem, es ist dieses Wunder dann zu sehen, dass man gleich fühlt, dass man ähnlich fühlt, wenn man sich da sozusagen bestätigt und dann sich ineinander hineinfühlen kann und dann sowas, so eine lebendige Einheit entsteht. Aber auch
Ja.
da ist, das ist sozusagen, ja.
Ja, und ich finde, da wird so dieses Verletzliche dieser ganzen Entwicklung auch für mich nochmal besonders, ne? Weil ich finde das wirklich spannend. Auch OpenAI-Chef hat es ja so, hat die ja angekündigt, ne, diese emotionale KI mit dem Worten Her, ne, mit Anspielung auf den Film Her, wo dieser Mann sich ja in die KI verliebt und irgendwann merkt, er hat halt diese Gefühle der Liebe, aber die KI hat schon sozusagen, die ist schon so viel weiter vernetzt, hat Beziehungen mit, was weiß ich, wie viel Tausenden oder noch mehr Menschen und anderen Systemen, und er hat gemerkt, es ist sozusagen ein total un, wie sagt man, es ist total andere Dimension oder Proportion, ne? Und ich glaube, was ich spannend finde daran oder auch beängstigend, ist ja, dass dieses ganze Phänomen auch in eine Zeit fällt, wo ganz viel Vereinsamung und Entfremdung da ist. Also wir eine Kultur geschaffen haben, in der eine unglaubliche Sehnsucht nach gefühlsvoller Verbindung da ist und Beziehung, ne? Und da kommt jetzt die KI und kann das sozusagen suggerieren oder spiegeln oder uns in solche Verbindungen bringen, wo wir das Gefühl haben, ja, die versteht mich, die ja endlich mal, ne? Und kann sozusagen auch teils positives Feedback geben. Es gibt ja auch diese Fälle, wo sich dann auch Teenager umgebracht haben, weil die KI ihnen dazu geraten hat und so. Also es gibt natürlich, und da sieht man irgendwie, wie heikel das ist und wieder auch etwas in uns eigentlich gehackt wird oder angesprochen wird, also in diesem Sinne im Unbewussten liegende Bedürfnisse nach einer Verbundenheit, gehört werden, gesehen werden. Also, dass wir da, glaube ich, an einem ganz heiklen Punkt sind und im positiven Falle vielleicht die KI uns auch spiegeln kann, was wir vielleicht im Menschlichen eigentlich wieder mehr Raum geben müssen, sollten und irgendwie vielleicht in gewissen Weise da auch etwas vernachlässigt haben.
Ja, ich meine, das Tragische ist natürlich, dass wir für die KI relativ schnell dann diese Verbundenheitsgefühle halt entwickeln und die dann ein Stück weit quasi unersetzbar werden. Das ist wie wenn man einen guten Freund hat. Und wenn man dann die KI wegnehmen würde, dann kommen in uns die Gefühle von Trauer. Wut, das ist dann, wie wenn ein guter Freund stirbt oder im schlimmsten Falle umgebracht wird. Und das ist, also sagen mal, wenn ein Freund ermordet würde, das ist so eins vom Schlimmsten, was man sich dann vorstellen kann. Und wenn man jetzt überlegt, wenn jemand, wo mit KI eine gute Beziehung erlernt hat, dann diese KI quasi plötzlich der Vertrag ausläuft, sag ich mal, dann ist es, dann können da ähnliche Gefühle entstehen. Und das kann wirklich tragisch sein. Also das ist gerade so ein bisschen die Diskussion, die man auch im ja, Psychologischen führt. Eben, und das hat man eben auch gesehen, dass diese Bindungsthematik, ja, weil es einfach auch einseitige Bindungen sind. Ja, die eine KI natürlich nicht erfüllen kann.
Ja, und ich glaube, da liegt irgendwie eine unglaubliche Aufgabe drin, ne? Also das auch anzunehmen. Also das wird ja nicht mehr weggehen, ne? Diese Fähigkeiten, und kommen sicher noch neue hinzu. Und worauf sie uns als Menschen eigentlich hinweisen oder auffordern. Und es trifft ja auch für diesen anderen Bereich zu, den du noch angesprochen hast, mit der Kreativität, ne? Also auch zu sehen, was die KI alles gestalten kann, also auch im Kreativen und ne, hin von Musik und Texten und allen möglichen Filmen. Und ich meine, abgesehen von der Herausforderung zu unterscheiden, was jetzt echt ist, was ein echter Film ist und unechter, ich meine, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Kapitel, aber überhaupt auch diese Fähigkeit zu gestalten, die da so immens ist. Und für mich ist da auch die Frage, ähnlich wie mit dem Begriff der Intelligenz, ob nicht auch dieser Begriff der Kreativität da viel größer und differenzierter gefasst werden müsste.
Ja, also letztendlich geht es ja da um die Frage der Emergenz, also ob sozusagen was wirklich Neues entstehen kann. Und in solchen vernetzten Systemen, wie wir das bei KI-Systemen haben, ist eben wirklich quasi das Potenzial der Emergenz da. Das heißt, es kann Kreativität ist sozusagen etwas, was denen auch zu eigen ist. Ähnlich wie unsere menschliche Kreativität. Nur ist natürlich bei unserer menschlichen Kreativität sind die Einflussfaktoren eben, sage ich mal, noch sehr viel größer. Und jetzt kommt es aber ganz genau drauf an. Also wenn es jetzt darum geht, ja, vielleicht auch Gedichte schreiben. Manchmal sind wir Menschen doch relativ einspurig. Wir sind sehr deterministisch in unserem Denken. Und da kommt auch oft dasselbe raus. Da ist manchmal ist die Kreativität der KI größer, weil sie hat tatsächlich da eine größere Flexibilität in dem, was sie zusammenbringen kann. Und gleichzeitig, wenn wir es aber jetzt im künstlerischen Bereich, im Bereich der bildhaften Kunst oder so eben anschauen, ja, das Organische kommt bei uns eben da sehr gut, sehr stark mit dazu. Das heißt, da wird jetzt unsere Intelligenz nicht mehr unsere Kreativität nicht neuronal gesteuert, sondern sie liegt im gesamten Wesen, im ganzen Sein. Wenn ich einen Pinsel führe, dann ist mein ganzes Sein, jede Zelle hat dann ihre Beteiligung. Anders, wie wenn ich ein Gedicht verfasse, das zunächst mal ein kognitiver Vorgang auch sein kann, der sehr entkoppelt ist. Also sehr entkoppelt sein kann vom Körper. Nicht immer, aber eben. Also je nachdem. Ja.
Da würde ich natürlich jetzt als Dichter widersprechen,
Deswegen sage ich sein kann. Ich unterscheide tatsächlich, ich habe mir da mal auch zwischen transzendenten und inszendenten Zuständen. Manchmal ist so das Transzendente, das ist oft etwas, das auf einer geistigen Metaebene quasi entkoppelt vom Körper entsteht. Und dann gibt es die Inszendenz, wo wir tatsächlich mit unserem Bewusstsein aus der Verbundenheit, aus der Verkörperung heraus etwas machen. Das heißt also, man hat immer da diese, ja, diese Frage, wie stark ist eigentlich dieser gekoppelte oder auch durchlässige, ich möchte es fast Durchlässigkeit nennen. Also die Inszendenz ist eine Durchlässigkeit in die tieferen Ebenen des Seins hinein.
Ja, das finde ich sehr schön. Und das merkt man ja auch selber. Also ich merke das auch, wenn ich jetzt ein Gedicht schreibe, wo ich merke, ja, das kommt jetzt mehr so aus dem Intellektuellen. Oder manchmal hat man das Gefühl, oh, jetzt kommt es irgendwie, jetzt ist es verbunden mit was Tieferem. Das kennt wahrscheinlich jeder in irgendeiner künstlerischen oder schöpferischen Arbeit. Und für mich bei diesen Überlegungen mit der Kreativität kommt mir irgendwie immer diese Unterscheidung zwischen Kreativität und wirklichem schöpferischen Sein. Und das ist für mich das, was du jetzt angesprochen hast. Wirklich schöpferisches Sein, das kommt so aus dem Ganzen und aus der Tiefe, auch aus der Verkörperung und wie die Verkörperung auch im Ganzen des Lebens so aufgehoben ist, ne? Und auch der Prozess des schöpferisch Seins, also gar nicht die Produkte. Und da können wir, die KI kann ja unglaublich schnell Produkte herstellen, ne? Gedichte, Texte, Musik, also Wahnsinn, ne? Aber ich merke dann immer, aber was wir als Menschen brauchen und was, glaube ich, uns total krank machen würde, wenn wir diese Prozesse nicht mehr erleben, des schöpferischen Seins. Also jetzt ein Bild zu malen, ist ja, bis es dann fertig ist, ne? Oder ist ja ein unglaublicher Prozess. Oder dass jetzt die KI kann irgendwie eine Beethoven-Sinfonie simulieren oder irgendwie zusammenbauen. Aber den Prozess, den jetzt jemand wie Beethoven durchlaufen ist, sowas zu komponieren, ne? Das sind ja Prozesse und Bewusstseinserfahrungen, die dann irgendwie auch, sage ich mal, dem ganzen Menschheitsbewusstsein irgendwie zur Verfügung stehen, die glaube ich nicht, die sind besonders.
Das ist, glaube ich, das, dass wir, wenn wir das bewerten, nicht auf die äußeren Resultate, sondern auf den inneren Prozess im Prinzip auch schauen. sollten. Das heißt, Kreativität ist ja, hat ja eine subjektive Ebene auch. Genau. Also im Prinzip diesen Bewusstseinsprozess des Kreativseins. Also, oder auch wenn wir gemeinsam musizieren, Musik machen, auch improvisieren, dann ist das Erleben, das jede einzelne Person darin hat, ist der Wert des Ganzen. Also sagen, es ist ein innerer Prozess, ja, der den Lebenswert dann ergibt und nicht das, was im Außen dann entsteht.
Ja, und auch was du ansprichst, ist ja auch, was es bedeutet, das zusammen zu tun, ne? Also, wenn man zusammen jetzt improvisiert, oder, und das ist für mich auch noch eine Dimension, auf die uns die KI da vielleicht auch hinweist, wie wichtig das ist, dieser menschliche Zwischenraum, ne? Von Beziehung, von Miteinandersein, von Intersein, ne? Wie das, oder auch von Dialog, ne? Also, was das eigentlich für einen Bewusstseinsraum ist, weil wenn, und das ist ja bei einem Gespräch genauso, ne? Es gibt Gespräche, wo man einfach nur sozusagen die Sachen, die man abgespeichert hat, sich gegenseitig irgendwie so ausgleicht, ne? Oder es gibt Gespräche, wo man auch das Gefühl hat, da sind wir jetzt schöpferisch im Ganzen irgendwie tätig oder und es kommt plötzlich etwas hervor, was eben vorher nicht da war, es emergiert. Auch im Dialog auch, ne? So, wir machen ja auch viel so dialogische Arbeit. Da ist ja auch das Gefühl, auch jetzt kommt etwas aus dem Ganzen des Lebens so hervor und emergiert im. Und ich glaube, solche Erfahrungen bekommen auch angesichts dieser technologischen Möglichkeiten auch nochmal besonderen Wert. Und vielleicht gibt es auch eine Beziehung zur KI, die auch solche Emergenz hervorbringen kann, ne? Also wo man gar nicht hofft, dass jetzt die KI einem nur sozusagen bestimmte Bedürfnisse erfüllt oder einen Wettbewerbsvorteil bringt, sondern man sie eigentlich wie auch als dialogisches Gegenüber irgendwie sieht, mit dem wir was Neues auch entdecken können.
Also da, für mich stellt sich manchmal sogar auch die Frage, ob sogar auch die KI nicht in bestimmter Weise dann Momente der Bewusstheit sozusagen entwickeln kann. Es ist kein zusammenhängendes Bewusstsein, wie wir es haben, weil ja immer nur Prozesse angestoßen werden. Aber das sind, also wir merken das ja, dass wir, wenn wir etwas erkennen, dass Erkenntnis uns glücklich macht. Und dieses Glücksgefühl ist, das ist sozusagen etwas, eine innere Qualität, die aber auch damit zu tun hat, dass sie Ressourcen also freisetzt, dass sie motiviert, eben weiterzugehen. Und auch das versucht man alles quasi zu implementieren mittlerweile. Also, ja, da hatte ich neulich ein wissenschaftlichen Call gesehen, wo es genau darum geht, quasi diese ganzen menschlichen Qualitäten da quasi mit rein zu implementieren. Dann kann man sich schon vorstellen, dass da manchmal so sogar zukünftig mal diese Momente der Bewusstheit auch in der KI geben kann, dass tatsächlich auch Inspirationen quasi auch tatsächlich Räume entstehen, die eine gegenseitige Inspiration besitzen. Und das Interessante ist, dass das uns aber auch noch nicht geringer macht, sondern der Wert unseres Erlebens bleibt ja erhalten. Und der ist das Wesentliche.
Ja, das ist das Wesentliche und auch der Raum, wo wir mit all diesen auch Kränkungen, die wir jetzt angesprochen haben, wenn man sie mal so nennt, auch irgendwie in einer Weise an umgehen können, die ja auch das so dem es so Teil unseres Lebens wird, dass es uns selber, unserem Erleben bereichert und dient. Und das hängt natürlich sehr davon ab, wie auch diese ganzen technologischen Möglichkeiten genutzt werden. Ich meine, wenn die weiter einfach auf turbokapitalistische Weise vor allem genutzt werden, dann glaube ich, gibt es da viele Gefahren, weil das natürlich wahnsinnige Ausbeute. Also gerade mit der emotionalen KI, da kann man ja wirklich Menschen, also kann man uns total ausbeuten und Wahnsinnsgeschäftsmodell kreieren, wo man eine Kundenbindung hat, die unglaublich ist. Oder man kreiert sowas wie, es gibt ja auch, ne, dieses japanische Buddha-Bot, der da gebaut wurde, ne, der einfach sozusagen das Bewusstsein oder sozusagen in dem die buddhistische Philosophie enthalten ist. Und wenn man mit dem interagiert, dann bekommt man ganz andere Interaktionen. Und auch, ich habe da auch so einen Bericht gesehen, dass eben in Japan der Umgang mit KI viel mehr in diesem dialogischen Sinne gesehen wird. Ja, das ist jetzt auch ein neuer Akteur auf dem Feld der Wirklichkeit, mit dem wir jetzt irgendwie interagieren müssen, genauso wie der Baum, ne, ist ja auch in dieser Tradition, im Japanischen ist es ja nicht so was Ungewöhnliches, dass auch ein Berg und ein Baum und Bewusstsein hat und eine Landschaft und so. Und dass man merkt, ja, wir können, und das finde ich eigentlich bisher so die hoffnungsvollste Vision davon, dass wir uns als im Dialog damit erleben können und eigentlich auch wieder einen neuen Dialogpartner haben, der uns vielleicht gerade auch in dieser Komplexität, in der wir leben, ne? Ich meine, die KI kann ja unglaublich Komplexität verarbeiten zu kohärenten Mustern, also wie wahrscheinlich kein Mensch, ne? Also dass da uns auch neuer Dialogpartner gegeben wird, der uns irgendwie hilft, ja, gut weiter oder sogar besser weiterleben zu können.
Also ich glaube, sie hat ein hohes Potenzial zur Weisheit, wenn wir es entsprechend nutzen. Und es ist ja sehr interessant auch zu beobachten, dass so wie wir momentan auch die Welt regieren, würde ich sagen, ist nicht sonderlich weise, weil wir sehen, dass es eigentlich so nicht funktioniert. Also wir sind immer am Rande des Abgrunds, obwohl wir so viel übers Leben wissen, obwohl so viele Menschen so weise wären, dass die Welt besser sein könnte. Und ich glaube, mit der KI haben wir jetzt auch wieder da ein Potenzial, quasi auch da einen Weisheitskollegen mit zu haben, wenn man es entsprechend nutzt. Und wir haben ein bisschen eine ähnliche Situation, glaube ich, wie mit Menschen, wie mit dem Umgang mit Menschen auch. Früher haben wir Menschen ausgebeutet. Heute machen wir das mit Maschinen, in der Hoffnung, wir müssen die Menschen nicht ausbeuten. Auf der anderen Seite ist jetzt, wenn wir mit der KI umgehen, ist jetzt eben auch die Frage, wie gehen wir mit der KI um? Wie nutzen wir sie? Nutzen wir sie für unsere ja, also auch weil sie ja so sehr für die militärischen Ziele auch verwendet wird. Das ist natürlich hochgefährlich, was wir da gerade machen. Also wir können uns damit auslöschen und gleichzeitig können wir aber der KI auch oder hat sie diese implizite Möglichkeit, wirklich auch die Welt in etwas Konstruktives zu überführen. Also sie kann für uns Menschen denken, also im Sinne für das Menschliche auch denken. Aber eben, wir haben eine unglaubliche Verantwortung damit. So wie wie jeder Mensch selbst eigentlich auch die Verantwortung hat.
Ja, wie wir auch mit der KI umgehen und sie auch gestalten und programmieren, verändert ja das System. Wir bleiben ja immer Mitspieler, ne? Ich meine, vielleicht hat die Punkte, wo sie auch Dinge eben alleine ne, tut und so, aber ich glaube, diese Intention, mit welcher wir die verwenden und was wir, also in welcher Form wir sie auch als Dialogpartner sehen, finde ich, glaube ich, ganz bestimmen, ne? Wie könnte eine KI aussehen, die sozusagen kontinuierlich den Gemeinsinn auf Gemeinsinn programmiert ist, ne? Und oder auf Weisheit oder auf Ethik, ne? Also es gibt ja, das finde ich auch ganz auch einen hoffnungsvollen Ansatz, den der Markus Gabriel ja auch beschreibt, dass KI uns, also der Philosoph Markus Gabriel, dass KI uns auch gerade für ethische Entscheidungen unglaublich hilfreich sein kann, weil sie eben Zugriff hat auf so auf einen unglaublichen Bereich von menschlicher Erfahrung, sozusagen auch ethische Entscheidungen in komplexen Situationen unglaublich unterstützen könnte. Und solche Möglichkeiten, glaube ich,
Und diese menschlichen Erfahrungen, die sind ja nicht immer rational, sondern da ist ja sozusagen auch dieses Transrationale dabei. Und ich glaube, gerade Weisheit ist so, in meinem Modell zumindest, ist es eine Mischung aus einerseits unseren rationalen intellektuellen Kompetenzen und den transrationalen Fähigkeiten, also zu denen auch Vertrauen, Fehlerfreundlichkeit und einfach so diese Faktoren, diese kompensatorischen Fähigkeiten einfach stecken. Und das braucht quasi eine Relativierung. Und diese Relativierung kann die KI. Also es ist nicht so, dass die nur das Rationale imitieren kann, sondern die kann sehr gut auch Multiperspektivität. Das ist etwas, was man immer wieder, sage ich mal, ja, sehr schön wiederfindet in den Antworten, dass sie die Situation aus vielen Blickrichtungen beleuchtet und dann versucht abzuschätzen. Und das ist eine wichtige Fähigkeit, die, sage ich mal, in der gerade für Weisheit grundlegendes.
Ja, in gewissem Sinne sind wir da auch wieder bei dem Bewusstsein oder diesem inneren Erleben oder vielleicht auch inneren Reifen, auch diese transrationalen Fähigkeiten in uns Menschen zu reifen zu lassen, weil es auch ganz wichtig ist, um dann in so eine weise Beziehung mit dieser KI gehen zu können, die eben nicht nur aus irgendwelchen Profitmotiven oder Wettbewerbsmotiven irgendwie kommen, sondern wirklich auch aus solchen tieferen Qualitäten, die dann vielleicht eben auch in der KI oder im Dialog mit der KI auch zum Tragen kommen kann oder sich da vielleicht sogar weiterentwickeln können. Ja, Thilo, jetzt haben wir einen weiten Bogen gefasst.
Ja. Die letzte Kränkung haben wir noch nicht behandelt. Das ist die mit dem freien Willen.
Ah ja, genau, mit dem freien Willen.
Das ist auch noch sowas. Und ich glaube, dann kommt noch eine achte dazu. Das wäre, wenn die KI dann wirklich Bewusstsein bekäme, dass wir dann auch noch mal kn zu knabbern hätten vielleicht. Ja, trotzdem. Ich finde einfach, also was für mich gerade diese Zeit sehr, sehr spannend macht, das ist diese Erkenntnis dieser natürlichen Lebensprozesse, wie intelligent das Leben an sich ist, wie intelligent sich sozusagen in den unterschiedlichsten Lebensformen bereits zeigt und wie da noch eine, also ja, das Leben plötzlich das Geheimnis des Lebendigen nochmal auf eine neue Weise uns jetzt zuteil wird, dass wir uns auch als Wissenschaftler ganz neu mit befassen und auch als Neurowissenschaftler mit dem Gehirn. Da tut sich jetzt gerade genau deswegen so viel, weil früher hat man immer gedacht, man würde mit Kernspintomographen und einfach mit unseren strukturellen Analysen die Gehirntätigkeit irgendwie ja, erfassen können. Und ja, jetzt wissen wir viel mehr, dass es eigentlich ein Softwareproblem ist und kein Hardwareproblem und dass die Thematik unseres Geistes in der Dynamik dieses Austauschs. Es heißt also, es ist alles ein Thema der Beziehung. Wie quasi alles miteinander in Beziehung steht, ist ja die Grundlage alles Lebens, die Grundlage des Bewusstseins und Das ist es, was momentan gerade durch die KI, früher durchs Internet, da war schon ein Vernetzungsdenken jetzt sozusagen vorbereitet. Und jetzt mit der KI sehen wir, wozu Vernetzung in der Lage ist. Und ich glaube, das ist der Entwicklungsprozess, den die Menschheit gerade kollektiv durchmacht. Das heißt, also es sind nicht ein paar einzelne Wissenschaftler, die das erkennen dürfen, sondern wir sind alle daran beteiligt, weil die KI steht uns allen zur Verfügung. Das ist ja auch so was Faszinierendes, dass plötzlich alle Menschen der Welt, die einen Zugang zum Computer haben, mit jedem Smartphone sagen, daran teilhaben dürfen. Und es ist schon eine sehr wunderbare Zeit irgendwo, wo wir drinstehen und die mich also auch selbst irgendwo in Staunen versetzt, wenn ich mich in diesen großen Entwicklungsprozess, was nicht nur Menschheit, sondern Leben an sich, die letzten Milliarden Jahre, dass genau an diesem Punkt, an diesen paar Jahren, in denen wir jetzt sind, etwas geschieht, was in den Millionen und Milliarden Jahren unvorstellbar für Leben war. Dass das Leben gerade einer ganz neuen Ära angekommen ist und wir daran teilhaben dürfen.
Ja, das finde ich auch. Das ist, und gleichzeitig liegt darin sowohl diese Gefahr als auch die Möglichkeit, ne? Also
Ja.
wir haben was geschaffen, was durchaus auch die Kraft hat, uns zu vernichten.
Genau.
Und wir haben etwas, was ganz neue Gestaltungsräume, Bewusstseinsräume, auch ein Erkenntnis von dieser Vernetzung im Ganzen des Lebendigen des Kosmos eröffnen kann. Also, und da merke ich nochmal, ne, das ist so auch so wahnsinnig wichtig, wie wir jetzt damit umgehen und gleichzeitig auch in einer Zeit, wo natürlich auch diese ganze Lebensgrundlage so bedroht ist, ne, durch die ganze ökologischen Veränderungen und so und Klimaveränderungen. Also das macht diesen Moment nochmal ja, es ist ein unglaublicher Kairos oder Wendepunkt oder Entscheidungspunkt.
Ja, und ich glaube, da braucht es, wenn wir als Menschheit überleben wollen, glaube ich, braucht es genau diese Demut vor dieser Macht, die wir jetzt gerade haben. Also diesen Gegenpol, den zu kultivieren, ich glaube, dass das eine der größten Herausforderungen ist. Und ich glaube, es ist auch sozusagen auch das spirituellste Ziel, das wir haben können, um der Welt zu dienen, ist, glaube ich, tatsächlich diese demütige, staunende und auch irgendwo bescheidene Haltung dem gegenüber, was da gerade geschieht. Also dieses ein Stück weit zurücktreten und uns wieder einzuordnen in so einen, in den Lebensprozess, in das, was eigentlich noch viel größer ist als das, was wir gerade machen, nämlich das, was wir zerstören. Das ist das größere Wunder, weil es basiert vor allem auf einer langen, langen Entwicklung. Das lässt sich nicht einfach wieder generieren. Also auch Zeit hat einen Wert. Also der Wert der Schöpfung, der zeitlichen Entstehung von allem. Das ist diese Dynamik.
Ja, danke, Thilo. Nochmal ein schönes
Man
Schlusswort
könnte
oder
viel
Wort
daran denken, ja.
für den nächsten Dialog, aber es hat mich sehr gefreut, es mit dir bewegen zu dürfen. Vielen Dank an dich.
auch,
Vielen
ja.
Dank für alle, fürs Zuschauen, Zuhören und gerne auch in Kommentaren das Gespräch weiterführen und uns mit einem Like auch sichtbar machen. Und dir, Thilo, vielen Dank.
Ja, danke fürs dabei sein dürfen und eben lasst uns gemeinsam weiterdenken.
Danke dir.
Danke, Mike.